Melde dich, wenn du was brauchst, ist, glaube ich, ein Lieblingssatz von Führungskräften, den ich auch tatsächlich selber häufig verwendet habe, weil er letztendlich Interesse zeigt, helfen und unterstützen zu wollen, ohne dass man eigentlich irgendwas tut.
Willkommen bei Female Business, der Nushu Podcast. Wir sind Nushu, das Female Business Netzwerk, das tausende Frauen über Branchen, Positionen und Lebensentwürfe hinweg miteinander verbindet. Unsere Mission: mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft bringen. Hier hörst du Frauen, die Female Business neu denken und bekommst ungefilterte Einblicke, spannende Persönlichkeiten, echte Erfahrungen und konkrete Learnings, die dich beruflich und persönlich so richtig weiterbringen. Ich bin Katharina Katimut und sage: Let's learn, connect, grow. Heute sprechen wir über eine Führungsqualität, die häufig vielleicht eher, ja, belächelt wird, nämlich Empathie. Weniger von oben herab, mehr Miteinander, mehr Menschlichkeit im Business und dadurch nicht weniger, sondern auch mehr Wirkung. Lunja Hara hat darüber das Buch Empathische Führung geschrieben mit dem Untertitel Wie wir die Arbeitswelt mit Mitgefühl revolutionieren. Hallo Lunja.
Hallo Katharina. Freut mich sehr, dass ihr mich zu deinem Podcast eingeladen habt und zu diesem Herzensthema von mir sprechen zu können.
Ja, genau. Wir sprechen über dein Herzensthema. Ganz kurz zu dir. Du bist ja systemische Beraterin, Moderatorin, Speakerin und Coachin für weibliche und inklusive Führung und hilfst Menschen und Organisationen und Communities eben klarer, authentischer und mit mehr Empathie zu kommunizieren. Wir werden jetzt gleich eben auch über empathisches Leadership sprechen und ja, welchen Einfluss Führungskräfte auch auf die Gesellschaft mit ihrer Führung haben, derer sie sich manchmal gar nicht so bewusst sind. Bevor wir jetzt aber konkret reinstarten, drei quick and dirty Fragen an dich, um dich persönlich besser kennenzulernen. Lunja, wer bist du denn, wenn du nicht arbeitest?
Ja, wenn ich nicht arbeite, dann bin ich Mutter. Ich habe nämlich zwei Kinder, sind sind zwar schon älter, aber immer noch Kinder und leben bei mir. Ich habe einen Sohn, der ist 20 und eine Tochter, die ist 19. Dann bin ich auch eine Schwester und eine begeisterte Tante und Oma. Oma nicht von meinen Kindern, aber in Sambia sind die, hat noch mal so ein anderes Verwandtschaftsverhältnis. Das heißt, die Kinder meiner Geschwister sind meine Kinder und deren Kinder sind halt meine Enkelkinder. Und deswegen bin ich auch schon mehrfache Oma.
Spannend. Genau, du stammst ja aus Sambia, wenn ich es richtig gesehen habe, ne?
Ja. Mhm.
Da kommen wir jetzt gleich bei der nächsten Frage dazu. Und zwar, welchen Wert aus Sambia hast du denn sozusagen, den du in deinem Alltag in Berlin, wo du lebst, täglich integrierst? Ist das eine Sache, wo du sagst, so, das habe ich oder das lebe ich jetzt hier?
Ich würde sagen, Gelassenheit zum Leben ist das, was ich lebe, weil das ist das etwas, was ich, glaube ich, auch bei Sambianern ausmachen würde, dass die eigentlich so selten etwas aus der Bahn wirft und egal wie schwierig, wie schwer, immer irgendwie, ach, das wird schon irgendwie und ach, da wird schon eine Lösung geben. Vielleicht ist das halt auch, wenn man aus einer Kultur kommt, wo man halt permanent nach Lösungen suchen muss, wird das halt dieses Lösungssuchen zu einem Standard, weil es eben so viele Dinge nicht gibt. Ja, und dann wird das halt nicht, und dann ist es halt keine Herausforderung mehr, das Problem, das man hat, sondern einfach nur eine Sache, die man halt, wieder eine Sache, die man lösen muss, wie viele andere Sachen, die man halt täglich sowieso lösen muss.
Und ja, das heißt Resilienz, weil es auch gar nicht anders geht.
Genau, ja.
Als dritte Frage wollte ich dich noch fragen, was dich jetzt gerade aktuell in der Welt oder auch im Privaten oder auch im Business besonders berührt?
Ja, also Was mich berührt, ist natürlich die komplette politische, also geopolitische Situation, geopolitische Krisen, die es leider überall gibt. Und das berührt mich zum einen, weil ich halt, wenn du dich halt mit dem Thema Menschlichkeit sehr doll tagtäglich beschäftigst und wie man das Miteinander der Menschen verbessern kann, dann guckst du da natürlich auch viel genauer auf, nicht nur so auf dieses Politische, sondern was heißt das eigentlich menschlich? Und das nimmt dich halt auch mehr mit, weil du dann halt sofort siehst, wo es halt, wo Schmerz entsteht und Menschen sich auch auf politischer Ebene nicht gesehen fühlen und das wiederum zu Eskalationen führt, aber die halt die Kontrapartei halt überhaupt nicht eben diesen Schmerz auch nicht sieht oder nicht bereit ist zu sehen und zu bedienen und oder da, nicht bedienen, sondern darauf einzugehen und man da eigentlich menschlich betrachtet immer aneinander vorbei agiert und ich mir manchmal denke so, es wäre vielleicht, ich würde mir dann halt jemanden wünschen auf dieser Ebene, der halt sich wirklich von beiden Parteien, egal welche, immer nur diesen menschlichen Aspekt immer mitdenkt und mitdiskutiert, egal was die entscheiden. Und darüber habe ich halt tatsächlich sehr viel intensiv nachgedacht, dass das eigentlich so ein, wenn wir jetzt zum Beispiel, sei es ein Ministerium für Menschlichkeit hätten oder ein Unternehmen, ein Chief of Empathy Officer oder Chief of Humanity, also wirklich eine Person, die halt einfach nur immer mitläuft und alle Entscheidungen halt wirklich verantwortet und nochmal alle Lösungen betrachtet aus menschlicher Sicht und da halt nochmal Input reingibt, ja, auch wenn halt manche Krisen lassen sich halt nicht abwenden. Wenn ein Unternehmen strauchelt, dann sind natürlich bei aller Menschlichkeit Kündigungen nicht immer abwendbar. Ja? Aber dann kann man ja zumindest drauf gucken und schauen, okay, was können wir den Leuten, die gehen, halt trotzdem mitgeben oder wie können wir den Prozess möglichst menschlich gestalten? Ja, genau, also so, mit solchen Dingen, das sind so die Dinge, die mich berühren, mit denen ich mich dann beschäftige, weil ich dann immer halt auch schaue, okay, was bedeutet das für empathische Führung, wo könnte man da halt eigentlich aus der Perspektive empathischer Führung mit den Prinzipien, die ich erarbeitet habe, wie könnten die halt auch auf unterschiedlichen Ebenen, unterschiedlichen Beziehungskonstellationen eventuell wirksam sein.
Das mit dem Ministerium finde ich eine sehr schöne Idee.
Ja, oder das andere ist, wo ich dachte, so Mensch, wenn jedes Land so ein Ministerium hätte, könnte man dann halt wirklich, das andere war, wo ich dachte, so ich hätte gerne so, da möchte ich dazu recherchieren, es gibt es bestimmt schon, aber dieses so Humanity Index. Es gibt ja immer so diesen, ja, es gibt halt, es wird da, was beobachtet wird von der WHO, ist halt das Thema Menschenrechte. Da gibt es immer so einen Index, welches Land ist auf welcher Stufe. Dann gibt es noch den Happiness Index. Aber ich würde gerne so auch diesen Menschlichkeits- oder Humanity Index haben, um einfach aufzuzeigen, dass halt auch, weil dann würden vielleicht auch Länder, die sich vermeintlich menschlich vielleicht auf der positiven Seite wähnen, wenn man da halt wirklich global unterschiedliche Aspekte hinzuziehen würde, würden die vielleicht gar nicht so hoch ranken, wie sie sich selbst darstellen. Und ich glaube, das könnte zumindest auf der moralischen Ebene vielleicht den einen oder anderen Hebelwirkung haben, dass Menschen sagen, ich möchte gar nicht, dass mein Land so weit unten ist, können wir was tun. Ja?
Welche Aspekte würdest du denn da dann sozusagen als Parameter nutzen oder testen? Wie könnte das aussehen?
Ja, ich glaube, das eine ist natürlich wirtschaftliche Aspekte. Was wird den Menschen da geboten? was wird Mitarbeitenden gegenüber gefördert, berücksichtigt. Das wären so Arbeitsschutzgesetze etc. Bis hin zu Work-Life-Balance oder ich meine, Deutschland könnte wahrscheinlich mit dem Kindergeld, das wäre so ein großes Plus beispielsweise, was man mit heranführen könnte. Aber es wären natürlich auch Dinge in der, auf der zwischenmenschlichen Ebene, sei es, wie offen ist das, ist die Gesellschaft vielleicht Kindern gegenüber, sind die Kinder halt besonders integriert oder nicht, solche Aspekte, aber auch politische Themen, die nicht so ins Gewicht fallen, aktuell noch immer in den Herkunftsländern gesehen werden. So, da ist Krieg, ach, das sind die beispielsweise, sage ich mal, unterschiedliche Parteien, die sich bekriegen und man schaut immer nur so, ach, wie können die so unmenschlich sein und so schlecht sein? Mhm. Aber es wird gar nicht darauf geschaut, dass es manchmal auch Akteure gibt aus einem anderen westlichen Land, die halt diese Krisen verursacht haben. Mhm. Und die kommen aber gut weg, weil da schaut keiner hin. Und durch diesen Index könnte man das halt auch sichtbar machen und sagen so, nee, ihr kriegt hier auch ein Minus und nicht nur dort, wo es stattfindet, weil ihr wart beteiligt oder ihr seid sogar daran beteiligt. Mhm. Und dann wäre das ein viel größeres, besseres Gleichgewicht, dass man halt den Menschen viel eher aufzeigen könnte. Die Armut in dem einen Land ist nicht nur den Politikern in dem jeweiligen Land geschuldet, sondern auch Politikern in einem anderen Land, die das eben unterstützen. Und das ist das, was halt wir oder viele Otto-Normalverbraucher gar nicht sehen, sondern sie sehen nur, oh, Leute flüchten zu uns, weil es dort Hunger und Krieg gibt, aber sie wissen gar nicht, was der Auslöser war, dass vielleicht ihr Land auch Teil des Problems ist.
Ja, das ist auf jeden Fall.
Jetzt sind wir ganz tief eingestiegen.
Jetzt sind wir mal kurz vom Smalltalk ganz tief drin.
Nein. Smalltalk ist nicht so meine Stärke, muss ich jetzt sagen.
Nee, ich finde das ein total spannendes Gedankenexperiment. Und man merkt ja auch, wie sehr, du hast es gerade eben schon als Herzensthema bezeichnet, dieses Thema Menschlichkeit dir eben am Herzen liegt. Haha. Warum ist es Menschlichkeit, was dich so bewegt und was dich auch eben dazu bringt, Bücher zu schreiben und das beruflich vor allem immer wieder auf den Tisch zu bringen?
Oh, Mensch, du stellst mir so tolle Fragen, Katharina. warum Menschlichkeit? Ich glaube, dass wir alle Krisen und Probleme, die wir haben, nicht gelöst kriegen, wenn wir das Thema Menschlichkeit noch nicht komplett erfasst und halt auch für uns definiert haben und daran arbeiten, diese Menschlichkeit zu leben. Weil das ist
Was
für mich
ist denn Menschlichkeit für dich? Weil ich fand das in deinem Buch auch sehr spannend, wo es um Empathie und um Mitgefühl und auch den Unterschied zwischen den beiden Dingen ging. Wenn du jetzt sagst, okay, eine Definition von Menschlichkeit, was wäre das deiner Meinung nach?
Wow, ich habe mich tatsächlich noch nie mit der Definition befasst, aber die ist, glaube ich, ganz nah an dem Mitgefühl dran, in der Lage sein zu erkennen, wenn ein anderer Mensch leidet und den Wunsch entwickeln, dieses Leid zu verhindern, wenn ich es kann, oder wenn ich es nicht verhindern kann, zumindest zu mindern. Und wir können nicht alles Leid als Menschen verhindern. Als Kollektiv könnten wir noch viel, viel mehr. Aber es gibt immer etwas, was wir tun können. Und sei es einfach nur, dass wir sagen, uns das vornehmen, etwas besser zu machen in die Zukunft gesehen, ist ja auch schon eine menschliche Entscheidung. Und ich glaube, es ist egal, wie viel wir an Technologie uns weiterentwickeln oder in der Biochemie irgendwelche neuen, tollen Sachen und Medizin erfinden. Alles wichtig, alles gut und alles richtig. Aber all diese Ideen, Entwicklungen, die vonstatten gehen, werden nur zielführend für uns als Menschen oder zum Positiven führen für uns als Menschen und für den Planeten, wenn die Menschen, die diese Prozesse tragen, auch menschlich handeln. Ja, und da können wir uns viele unterschiedliche Leute anschauen, sei es ein Beispiel ein Musk, der ja wirklich viel erreicht hat mit seiner Intelligenz und etc. und seinem Geld und zu den reichsten Männern auf dieser Welt gehört. Und aber dass halt das ganze Wissen und das Geld nicht darin fließt, um unser Miteinander zu verbessern, sondern eher dazu beiträgt, dass es schlechter wird. Hm. Und das ist das, wo ich sage, es bringt uns nur bedingt etwas mit dem, was er tut, aufgrund fehlender Menschlichkeit. Ich will gar nicht, mir geht gar nicht darum, dass ich sage, Leute sollen weniger Geld verdienen und sollen gar nicht den Anspruch haben, irgendwie möglichst reich zu werden, sondern es geht ja darum, wie komme ich dahin? Schaffe ich es, reich zu werden, ohne andere Menschen auszunutzen, ohne die Umwelt auszubeuten? Oder kann ich halt reich werden, indem ich halt all das schaffe, dass ich halt wirklich nachhaltig schaffe, wohlhabend zu werden, auf einem guten Weg, wo ich reinen Gewissens sagen kann, hey, ich habe niemanden ausgebeutet und auch die Umwelt auch alles betrachtet. Und vielleicht sogar noch, ich habe sogar noch etwas getan, weil ich Lösungen geschaffen habe, die uns die eine oder andere Krise, die wir aktuell haben, abwendet oder hilft. Und es gibt halt sehr, sehr viele. Auf der anderen Seite muss man auch ergänzen, wir sehen halt immer diese Trumps, aber wenn man halt ein bisschen weitaus tiefer absteigt, kenne ich halt sehr viele, vor allem auch Frauen, muss man herausheben, die sich halt wirklich damit beschäftigen, Lösungen zu schaffen für Probleme unserer Zeit. Und das ist das, wo ich denke, wo wir halt hin müssen, weil dass halt Erfolg, sei es der individuelle oder halt auch der unternehmerische, immer den Aspekt Menschlichkeit als Fundament hat, weil ansonsten schaffen wir es nicht, diese ganzen Krisen, die immer wieder überall entstehen, zu befrieden.
Das heißt, eigentlich musst du vom Kleinen aufs Große. Es muss im Kleinen beginnen, damit es überhaupt im Großen ankommen wird.
Jein. Ja, natürlich muss es immer, es ist etwas, was bei einem selbst, wo man bei sich selber anfangen muss, weil wenn die individuelle Person nicht in der Lage ist oder nicht Bereitschaft zur Veränderung mitbringt, funktioniert es nicht. Aber ich glaube auch, dass Organisationen, das heißt auch große Unternehmen, das auch entsprechend, sage ich mal, pushen können. Und deswegen fange ich auch in Organisationen an, weil die haben einfach viel, viel mehr Macht und auch erreichen viel, viel mehr Menschen als die Individualperson. Und die kommen aber ich würde mir wünschen, dass sie das halt auch als gesellschaftliche Verantwortung sehen würden. Zum einen ist es die Unternehmenskultur selber. Wie gehe ich mit Menschen um und welchen Umgang schule ich in meinem Unternehmen? Schule ich Konkurrenzdenken und Egoismus? Dann ist das ja etwas, womit sich Menschen tagtäglich ausgesetzt sind. Aber das sind doch die gleichen Menschen, die auch Teil der Gesellschaft sind. Mhm. Ja, und diese Trennung von Privat und Beruf ist einfach ein Trugschluss, weil wir halt durch Menschen in Unternehmen in die eine als auch in die andere Richtung sozialisieren können. Ja? Mhm. Und dann bestärke ich eine bestimmte Unternehmenskultur und einige, wenn man halt nicht reflektiert ist, und viele Menschen sind nun mal nicht reflektiert, tragen das dann halt auch, das, was sie im Unternehmen lernen oder womit sie täglich konfrontiert werden, halt in die Gesellschaft hinein. Und das ist die Führungsverantwortung, die ich sage, die man muss halt sehen, die ich mir wünsche, dass Führungskräfte sie halt auch verstehen. Und das andere ist, das wäre halt dieser Aspekt Verantwortung für das Miteinander. Was kann ich da beeinflussen? Das Gleiche gilt für das Thema Diversität. Wenn wir in Unternehmen weiter gewesen wären mit dem Thema Diversität, hätten wir vielleicht die Probleme heute nicht mehr in diesem Ausmaß, weil auch Menschen, die vielleicht nicht mit unterschiedlichen Menschen in Berührung kommen, über den Arbeitsplatz und die Vielfalt erlebt hätten. Mhm. Ja, aber da halt auch Unternehmen sich dort gesperrt haben, war das halt auch nicht gegeben. Das heißt, Man konnte halt irgendwie erwachsen werden, in die Rente gehen, ohne vielleicht irgendwie näheren Kontakt zu Menschen mit Migrationsgeschichte zu haben, je nachdem, in welchen Unternehmen man arbeitet. Und das sehe ich halt auch als Teil der gesellschaftlichen Verantwortung. Wie präge ich, kann ich als Unternehmen eine Gesellschaft mitprägen, ja oder nein? Ja, da ist es das ist ein Aspekt. Und der dritte Aspekt ist, die Entscheidungen, die Unternehmen führen, haben immer einen Einfluss auf Menschen, Systeme und auf unsere Umwelt. Unabhängig davon, in welchem Bereich ich bin. Ich möchte unter Führungskräfte dafür sensibilisieren, dass es halt auch Sinn macht, kurz mal zu hinterfragen, wen beeinflusst diese Entscheidung, die ich jetzt vielleicht auf CEO-Ebene tätige. Das eine kann sein, gut, wenn ich jetzt irgendwie bei der einen Kollegin oder dem Kollegen immer wegschaue, wenn die zu viel arbeitet, dann riskiert die Person vielleicht einen Burnout. Ja, dann kann ich sagen, ja, diese Erwachsene muss ja selber wissen. Klar, erwachsene Menschen müssen auch erstmal lernen, ihre Grenzen zu setzen. Und wenn ich das beobachte, dass jemand nicht in der Lage ist, dann muss ich als Führungskraft wegen meiner Fürsorgepflicht auch dazwischen gehen und sagen, hey, ich habe den Eindruck, es ist hier zu viel. Aber auch mit dem Hinterkopf, es geht nicht nur um die eine Mitarbeiterin. Es geht darum, dass hier eine Mitarbeiterin, wenn sie bei uns ausfällt, weil sie einen Burnout hat, dann fällt sie nicht nur im Unternehmen aus. Sie fällt auch eventuell als Mutter aus. Sie fällt auch als Schwester aus. Sie fällt auch als Freundin aus. Und sie fällt auch als Konsumentin in unserer Gesellschaft aus. Ja, und diese Kette sehen wir nicht. Aber genauso, wenn ich eine Entscheidung fälle, entlang der Wertschöpfungskette zu schauen, wer ist denn eigentlich betroffen? Es geht nicht nur darum, dass meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gut geht, sondern auch, was ist eigentlich mit den Menschen, die meine Rohstoffe beispielsweise, wo ich die Rohstoffe beziehe? Habe ich da einen Blick drauf, weil als Unternehmen kann ich das natürlich durchaus beeinflussen, je nachdem, wo ich meine Sachen bestelle oder dass ich halt darauf achte, dass es halt auch dort den Menschen gut geht und nicht ausgebeutet werden und ich aber einfach drüber wegsehe oder Entscheidungen treffe, die anderen Menschen schaden. Ein gutes Beispiel, was ich da immer nenne, ist Senegal, wo ich vor 2 Jahren war und hatte die Möglichkeit vor Ort, das mache ich sehr gerne, wenn ich irgendwo in einem Land bin, mit Leuten vor Ort einfach mal zu sprechen, auch zum Thema Menschlichkeit und Empathie. Und ich dachte so, Mensch, schade, dass Menschen aus so einem tollen Land flüchten müssen, weil es wirklich wunderschön und ist und fast alles haben, was man eigentlich aus meiner Sicht braucht. Und da habe ich halt gefragt, was müsste eigentlich passieren, dass Menschen halt nicht flüchten und ihr Leben riskieren, indem sie übers Meer gehen. Und da haben die gesagt, naja, das industrielle Fischen muss aufhören. Senegal hat eine Fischerkultur und das seit über Jahrhunderten. Und die haben halt eine Praxis, wie sie halt ihren Fisch haben erhalten können, bis die halt Industriefischerei kam. Und dadurch sind die Meere halt überfischt. Das heißt, die Fischer haben nicht mehr genug Fisch. Und wenn, dann müssen sie ganz weit ins Meer hinaus, um überhaupt noch irgendwas zu kriegen, und riskieren dabei halt mit ihren kleinen Booten ihr Leben. Und was ich da gelernt habe, was mir auch nicht bewusst war, dass Senegal sich den Fisch mit China und Europa teilt. Mhm. Das heißt, wir essen Fisch vielleicht, also auf jeden Fall Europa, aus Senegal. Das heißt, wir nehmen Menschen ihre Lebensgrundlage weg. Und dann auf der anderen Seite gehen Leute hier auf die Straße für Migration, für Probleme, die wir selber geschaffen, die halt mitverursacht wurden von Europa, und Europa sich aber abschotten möchte und die Türen dicht macht, aber auf der anderen Seite halt diese Probleme nicht gelöst werden. Und das ist das, was ich gerne möchte, dass man halt sagt, Mensch, wie menschlich ist denn so eine Entscheidung, dass man sagt, wir gehen nach Senegal und fischen dort.
Ja.
Und bringen diesen Fisch nach Europa, wo man eigentlich, wo das Essen zumindest in vielen europäischen Ländern sogar weggeschmissen wird, weil man eigentlich zu viel hat.
Ja.
Ja,
und das ist vielen gar nicht bewusst.
Das ist eben vielen nicht bewusst. Und das ist, deswegen sage ich, wir müssen, wenn wir über Krisen sprechen, auch über Führung sprechen, weil das sind ja Führungsentscheidungen. Und wir tun immer so, als wäre vieles, wir reden über Krieg, wir reden über Hunger, aber wir reden nicht darüber, wer hat das eigentlich verursacht? Und genauso auch Naturkatastrophen, eine Überschwemmung hier, ein Waldbrand dort. Und wir tun immer so, als wäre es so Natur gegeben. Dabei haben Führungskräfte in der Vergangenheit entschieden, wir ignorieren jetzt mal wissenschaftliche Forschungen, Warnungen, was das verursacht, wenn wir bestimmte Dinge tun, wie zum Beispiel fossile Geschäftsmodelle fortzuführen, obwohl die Wissenschaft schon vor Jahrzehnten davor gewarnt hat. Es waren doch Menschen, die entschieden haben, wir machen das trotzdem. Und heute sehen wir die Probleme, die verursacht wurden, und reden aber eigentlich immer nur über die Krisen, da Überschwemmung, aber nicht über die Führungskräfte. Aber letztendlich sind es eigentlich Führungsentscheidungen, die irgendwann zu Krisen führen.
Wenn du mit diesen Argumentationen oder mit diesen Argumenten in Firmen reingehst, wie ist denn das Feedback auch der Führungskräfte dort? Nehmen die das an und sind sich eben auch ihrer Verantwortung ein bisschen über den Tellerrand geguckt hinweg bewusst? Oder ist es dann erstmal so ein, ich weiß es auch nicht?
Zu diesem Thema werde ich gar nicht eingeladen.
Na gut, aber du hast ja gerade gesagt, dass mit empathischer Führung, also dass
mit empathischer Führung.
Genau, und das ist ja eigentlich runtergebrochen, wenn man jetzt mal von den globalen Krisen runtergeht und sagt, okay, du willst das Thema Menschlichkeit und empathische Führung in Firmen bringen. Die Frage ist jetzt auch da, eben wie offen sind wir denn schon dafür oder sind Führungskräfte dafür?
Also das Thema Menschlichkeit habe ich am Anfang gar nicht so doll forciert. Mir ging es eher um das Miteinander zwischen Führungskraft und Mitarbeiter und Unternehmenskultur, wie man das besser gestalten kann. Am Anfang war es noch eher so, dass ich vor Mitarbeitern sprach und noch das mittlere Management. Und mit der Zeit ist aber das Interesse gewachsen, dass halt auch dann durchaus Geschäftsführung oder auch Vorstand mit bei einem Termin dabei waren. Und das heißt, da ist schon Interesse da. Ich glaube, das ist halt zum Thema Menschlichkeit, war ich tatsächlich noch nicht in einem Unternehmen eingeladen. Also ein Aspekt kann sein, dass Führungskräfte, CEOs oder Vorstand das gar nicht möchten, Nicht, weil sie die Problematik Menschlichkeit nicht verstehen. Ich glaube schon, dass es durchaus ein oder andere gibt, die sich dazu Gedanken machen, sondern eher wahrscheinlich erstmal von der Thematik an sich erschlagen sind. Also sie denken, oh Gott, wie kann man denn, ich muss ja schon irgendwie schauen, dass ich überhaupt schwarze Zahlen schreibe. Und jetzt soll ich auch noch darauf Acht geben, in einem System, was einfach nicht dafür geschaffen ist. Ja. Menschlichkeit, ich habe dazu einen Vortrag gehalten, da heißt, wir brauchen ein Upgrade von Menschlichkeit 1.0 auf Menschlichkeit 2.0. Und darin erzähle ich, dass Menschlichkeit nicht dafür geschaffen war, in Unternehmen zu wirken. Menschlichkeit war dafür geschaffen, in Familien zu wirken und vielleicht auch noch zwischen engen Freundinnen, aber nicht in Unternehmen und nicht in entfernteren Beziehungen. Und deswegen sind wir auch in der Lage, Entscheidungen zu fällen, zu sagen, wir nehmen jetzt den Senegalesen den Fisch weg, weil die sind ja weit weg und da müssen wir keine Menschlichkeit praktizieren. Und das ist halt Menschlichkeit 1.0. Aber wenn wir auf 2.0 gehen wollen, müssen wir halt auch, wenn wir solche Entscheidungen wie fischen wir im Senegal rein oder nicht, auch berücksichtigen, was macht das mit den Menschen dort? Und was können wir dann ersatzweise denen anderes geben, damit sie eben nicht leiden? Ich glaube, dass diese Probleme einem überfordern könnten, weil man denkt so, Gott, das schaffe ich als Einzelperson doch gar nicht. Ich habe gar nicht diese Macht zu lösen, weil es sind so viele Themen, die hinein und die reinspielen. Und ich möchte aber eigentlich diese Angst nehmen, weil es geht ja nicht darum, eine Einzelperson wird das Problem nicht lösen und sagen so, wir hören morgen mit der Industriefischerei auf. Aber schon allein, wenn wir anfangen, darüber nachzudenken und auch diese Gespräche und die Diskussion zulassen, wie kann eine nachhaltiger Erfolg möglich sein, wo auch Menschlichkeit mitgedacht ist. Und was ist der erste kleine Schritt, den wir machen können? Das ist ja dann schon viel erreicht. Ich erwarte ja nicht, dass man über Nacht sich verändert, aber einfach zu sagen, wir finden das interessant und wollen uns langfristig dahin entwickeln, weil wir unseren Nachkommen, unseren Kindern, den zukünftigen Generationen in Sachen Menschlichkeit einfach etwas Besseres, Nachhaltigeres hinterlassen wollen als das, was wir selber jetzt heute haben, dann wäre schon viel erreicht.
Aber was ist denn dieser erste kleine Schritt, wenn wir jetzt noch nicht mal bei Menschlichkeit 2.0 sind oder 1.0, sondern wenn wir bei Menschlichkeit 0.5 anfangen, ja, und nochmal eben in die Firmen reingehen? Du hast jetzt vorhin das Beispiel mit der Mitarbeiterin mit dem Burnout genannt. Wo kann denn menschliche Führung beginnen, ohne dass es ein Riesenaufwand ist? Ja, was ist denn wahrscheinlich vielen Menschen gar nicht bewusst, wo sie starten können, und es hat trotzdem schon einen großen Einfluss?
Ja, ein Einfluss hat ja, kann ich kann ja auch erstmal gucken, was kann ich beeinflussen? Ja? Also das heißt, welche Entscheidungen kann ich beeinflussen auf meinem Schreibtisch und welches Miteinander kann ich beeinflussen? Und ich kann ja auch selber beeinflussen, die Beziehung zu meinen Mitarbeitenden, die kann ich beeinflussen, und die Beziehungen zu meinen Kollegen kann ich beeinflussen und habe dadurch ja schon einen Multiplikator-Effekt oder auch Ripple-Effekt. Das heißt, wenn ich zu jemandem wertschätzend bin, die Person sich gesehen fühlt, dann fühlt sich die Person ja auch schon besser und geht auch als und das wirkt ja vielleicht auch darauf ein, wie diese Person dann nach Hause geht oder in die Gesellschaft reinwirkt. Ja, das heißt, damit wäre ja schon viel erreicht.
Und aber haben Führungskräfte dann, Entschuldigung, haben Führungskräfte dann aber nicht trotzdem auch manchmal das Gefühl, dass sie, da ranken sich ja super viele Vorurteile rum, ja, dass man auf einmal weich wirkt und nicht mehr so durchsetzungsstark. Also da gibt es ja total viele, die hast du in deinem Buch auch beschrieben, so von wegen, naja, Empathie ist keine Ahnung was für Frauen oder eben das lässt mich schwach wirken. wie bringt man denn dann Menschen bei, zu sagen, nee, das ist einfach nur ein zusätzliches Skill. Das bedeutet jetzt nicht im Umkehrschluss, dass du ein weniger guter Chef, Chefin bist, sondern ein besserer.
Ja, ich glaube, dann da hilft einmal zu gucken, was heißt der Unterschied zwischen Mitgefühl und Empathie. Ich möchte Menschen eigentlich, auch wenn ich immer empathische Führung spreche, die Empathie ist nur die Brücke zu Mitgefühl. Um Mitgefühl zu haben, brauchst du Empathie. Aber Empathie alleine ist etwas Passives. Da passiert erstmal nichts. Du kannst dich halt in die Lage anderer Personen reinversetzen. Du kannst auch mitfühlen. Du kannst aber auch kognitiv wahrnehmen, wie es der anderen Person geht. Aber das ist halt auch erstmal alles. Und das ist das, was auch zu emotionalen Stress führen kann. Weil indem ich dann halt so, oh Gott, Katharina weint, ich halte das nicht aus, also gehe ich weg, damit es mir nicht schlecht geht, damit ich das nicht mitbekomme. So. Aber ich kann ja auch, aber wenn ich die schaffe, über die Brücke zu gehen und zum Mitgefühl zu entwickeln, Mitgefühl ist der Wunsch, das Leid von Katharina zu lindern und wenn ich zu verhindern. Aber wenn du schon weinst, kann ich das gar nicht mehr verhindern. Also kann ich überlegen, wie kann ich das zumindest lindern? Und da kann ich dir ein Taschentuch reichen. Ich kann mich auch einfach nur neben dich setzen, die Hand halten, weil ich weiß, ich kann das jetzt erstmal nicht verhindern und du musst dich erstmal ausweinen. Ich kann aber dich auch fragen, was brauchst du jetzt, Katharina? Was kann ich etwas für dich tun? Das heißt, wenn man es schafft, ins Mitgefühl zu gehen, dann entsteht dieser emotionale Stress wie Mitleid gar nicht, sondern man fühlt sich gut, weil in dem Moment hat man ja etwas für eine andere Person getan. Das heißt, die Person fühlt sich besser, weil sie sagt, oh, da ist jemand und trägt diesen Schmerz mit mir oder reicht mir ein Taschentuch oder fragt mich, es fühlt sich gesehen in dem Schmerz. Und dann geht es der Person, die leidet, etwas besser. Aber mir geht es auch besser, weil ich ja geholfen habe, weil ich etwas dazu beigetragen habe, dass eine Person weniger leidet. Und das ist eine Win-Win-Situation. Und wenn man das einmal verstanden hat, kann man sich als Führungskraft immer wieder fragen, was habe ich eigentlich getan, um das Leid anderer zu verhindern oder zu lindern? Und vieles werden wir als Führungskräfte nicht verhindern können, auch nicht auf der CEO-Ebene und auch nicht, wenn wir mit dem mittleren Management vielleicht erst recht nicht. Aber wir können, was das Mindern angeht, ganz, ganz viel tun. Und was man verstehen muss, ist, es geht nicht darum, dass hier Harmonie herrscht und alle lieb zueinander und nett zueinander sind. Das ist nicht empathische Führung. Es geht wirklich um Klarheit, aber auch Menschlichkeit und halt auch immer den Aspekt, ich möchte dazu beitragen, dass die andere Person sich weiterentwickelt, dazu beitragen. Und dazu muss ich manchmal vielleicht auch Entscheidungen treffen. Also ich sage immer, oder ein anderes Beispiel, wenn ich immer nett bin zu meinem Team und denke, das ist empathische Führung und wir schaffen aber unser vorgegebenes Umsatzziel nicht und ich muss Leute entlassen, wird ja keiner sagen, oh, ja, dumm gelaufen, aber sie war immer so nett und es war immer so harmonisch. Ja, das heißt, ich möchte Leid verhindern und zum Leid verhindern gehört auch, dass ich auch Jobs sichere, weil meine Mitarbeitenden jeden Monat ihr Gehalt haben wollen. Und dazu muss ich vielleicht auch mal Entscheidungen treffen, die vielleicht nicht positiv, nicht gut ankommen. Aber was ich zumindest tun kann in so einer Situation ist, das halt auch erklären und mitnehmen.
Ja, Kommunikation ist dann der Schlüssel.
Und Kommunikation ist der größte Schritt. Und das ist mit Kommunikation kannst du gerade als Führungskraft so, so viel letztendlich an Leid, an Frust verhindern. Aber da kommt leider auch der größte Frust oft her. Das ist, dass Menschen nicht erwachsene Menschen in Unternehmen nicht wie erwachsene Menschen behandelt werden, weil man denen halt meint, dass diese Information muss man denen vorenthalten, das kann man denen nicht zumuten oder das verstehen die sowieso nicht und dann wird über sie hinweg entschieden. Und das ist das, was letztendlich zu Frust, Unruhe, aber auch zu Misstrauen führt, weil ich eben nicht genug Information habe oder weil ich das Gefühl habe, ich werde übersehen, übergangen oder noch schlimmer, das Unternehmen ist nur auf ihren eigenen Vorteil heraus, wenn ich selber nicht vorsichtig genug bin.
Auf eine Sache möchte ich nochmal kurz zu sprechen kommen, als du gerade beschrieben hast, eben wie Mitgefühl auch Mitarbeitern, also beim Beispiel Katharina weint, sozusagen, also ein Satz, wenn ich richtig mir gemerkt habe, den sich sozusagen Führungskräfte dann aus dem Wortschatz streichen können, ist, dann melde dich doch, wenn du was brauchst, was ja ganz häufig, glaube ich, fällt.
Ja.
Oder? Ja, also ich habe das jetzt schon bei dir so verstanden, so dieses, es geht darum, das aktiv in dem Moment mitzukriegen und nicht zu sagen, ja, du stehst zwar kurz vorm Burnout, aber melde dich halt, wenn du was brauchst, weil ehrlich gesagt, in dem Moment kann die Person das wahrscheinlich gar nicht mehr fassen, in was für einem Strudel sie hängt und dass es eben kurz vorm Burnout ist.
Na, ich glaube, melde dich, wenn du was brauchst, ist, glaube ich, ein Lieblingssatz von Führungskräften, den ich auch tatsächlich lange Zeit selber häufig verwendet habe. Weil er letztendlich Interesse zeigt, helfen und unterstützen zu wollen, ohne dass man eigentlich irgendwas tut. Weil eigentlich delegiert man in dem Moment die Verantwortung auf die andere Person. Und wenn die andere Person sich nicht meldet oder nicht sagt, was sie braucht, ist ja nicht mein Problem. Und, und diese Aussage kann man auch in jeder auch treffen, selbst wenn kein Vertrauensverhältnis besteht. Das heißt, jemand wird sich ja nur melden, wenn man eigentlich irgendwo, ich kann den halt, ob Vertrauen entsteht oder nicht, kann ich ja immer raushauen, melde dich, wenn du was brauchst. Aber ich stelle nicht in Frage, in dem Moment würde die Person das wirklich tun, wenn etwas vorliegt, vertraut die mir genug und wird sich melden. Das muss man halt dann in dem Moment gar nicht hinterfragen. Aber eigentlich sollte man das. Dass es letztendlich auch eine Abgabe von Verantwortung ist, Delegieren von Verantwortung ist, dieses melde dich. Weil wenn es jemandem nicht gut geht oder wenn ich etwas merke, dann sollte ich schon auch den Anspruch haben, zumindest mal ein, zwei Sachen mehr zu tun, um rauszufinden, ob ich etwas tun kann oder zumindest nachzufragen. Also daran merkt man es auch, dass es nur eine Floskel ist. Wichtig wäre, wenn man diesen Satz wirklich ernst meint, dann tatsächlich auch nochmal nachzufragen. Sag mal, letztens haben wir doch über folgendes Thema gesprochen und ich habe dir gesagt, melde dich, wenn du was brauchst. Mir ist aufgefallen, du hast dich nicht gemeldet. Hat sich das Thema erledigt? Wie bist du da rangegangen? Oder ist das immer noch offen? Ist da noch etwas, was ich für dich tun kann? Dann ist das eventuell ernst gemeint und nicht nur eine Floskel.
Ich könnte mich jetzt ewig noch mit dir so weiter unterhalten und tiefer einsteigen. Trotzdem, wir müssen jetzt kurz und knackig auch rauskommen.
Okay.
Für alle Menschen, die jetzt diesen Podcast gehört haben und die sich mit empathischer Führung beschäftigen wollen, hast du denn drei Tipps? Du hast ganz vieles jetzt gerade schon genannt. Also jetzt ganz außerhalb von offener Kommunikation, von Klarheit, von eben Mitgefühl. Hast du drei Tipps, wie empathische Führung gelingen kann, wenn ich einfach sage, okay, ich möchte jetzt nicht meinen kompletten Stil umkrempeln, aber ich möchte mich mehr darauf konzentrieren?
Das eine ist mein Buch Empathische Führung kaufen, weil da steht nämlich alles drin, angefangen von der Theorie, was empathische Führung ist, das Thema wieder Menschlichkeit reinspielt, aber halt auch sehr viele praktische Tipps zu den wichtigsten Führungssituationen, angefangen von Bewerbungsgesprächen, Kündigungen, Entwicklungsgespräch, Feedback geben, alles sehr praxisnah aufbereitet, dass man halt für Leute, die sagen, so Mensch, ich habe jetzt folgende Situation und möchte da möglichst empathisch agieren, kann ich da mein praktisch orientiertes Buch empfehlen. Und das andere ist vielleicht weg von, ich glaube, oder ich fange nochmal an. Das andere ist, viele machen den Fehler, wenn sie bei Empathie, über Empathie nachdenken, dass sie meinen, sie müssten vorhersehen, was die andere Person für Probleme hat. Und als ob man irgendwie eine Glaskugel ungefähr hätte. Und ich würde halt immer empfehlen, von diesem Anspruch loszulassen, weil Menschen wissen meistens oft sehr gut, was sie eigentlich brauchen, um gut arbeiten zu können, um zufriedener zu sein mit ihrer am Arbeitsplatz. Aber sie werden selten gefragt. Das heißt, hier ist wirklich einfach nicht selber nachdenken, sondern halt wirklich zu sagen, Mensch, was möchtest, wo kann ich dich unterstützen, welches Ziel verfolgst du oder wie kann ich für dich eine bessere Führungskraft sein als bisher? Hast du irgendwelche Themen entdeckt, an denen ich noch arbeiten kann, was dir in der Vergangenheit in unserer Zusammenarbeit eventuell gefehlt hat? Und wenn man, das wird vielleicht beim ersten Mal, je nachdem, was man für eine Verbindung hat, befremdlich klingen, dass man sagt so, wer weiß, ist das nicht wieder irgendein Trick?
Aufgrund, was will er denn jetzt von mir?
Genau, aufgrund des Misstrauens kann halt auch so eine empathische Führung, wenn sie von einem Tag zum anderen kommt, befremdlich und auch wieder Misstrauen verursachen. Das sollte man sich bewusst sein, aber da empfehle ich halt wirklich, wenn man es ernst meint, dran zu bleiben und immer wieder, bis irgendwann, diese Erfahrung habe ich auch gemacht, wenn ich neue Mitarbeitende habe, die halt aus einem anderen Unternehmen kommen, dass sie dann erstmal so, oh Gott, was will die denn? Und du merkst richtig, okay, die hatten mit so einer Art von Führung noch keine Erfahrung. Mhm. Aber wenn man da dran bleibt und nicht abweicht von der positiven Intention und den Leuten aber auch Zeit gibt, Vertrauen zu gewinnen, merken sie es irgendwann. Und du wirst es als Führungskraft auch merken, ab dem Moment, wo sie dann umschalten und ihr Vertrauen und das dann halt auch annehmen.
Ja, und ich finde auch da, und da schließt sich jetzt für mich so ein bisschen der Kreis, ist, wenn ich solche Erfahrungen, also auch wenn ich am Anfang vielleicht misstrauisch bin, aber ich mache solche positiven Erfahrungen und egal wie lange ich in dieser Firma bleibe, ich werde sie danach ja sowohl in mein Privates als auch in meine Umwelt und in die Gesellschaft und auch in potenziell zu einem neuen Arbeitgeber mittragen. Also hat das ja einfach einen wahnsinnigen Impact für alle. Ja, ich glaube, und das ist ja schon mal...
Es hat einen wahnsinnigen Impact für alle und ich bilde ja auch Führungskräfte aus und weiß halt auch, welchen Impact das halt auch hatte auf meine Kollegen und Kolleginnen, die ich geführt habe und jetzt selber Führungskraft sind. Ja, genau. Dass sie das halt, das, was sie bei mir erlebt haben, versuchen weiterzugeben. Mhm. Und das ist genau das, was wo Menschlichkeit jetzt mal reinspielt, wenn man jemand sagt, was soll ich denn alleine schaffen, sondern zu sagen, Mensch, ich habe da jetzt doch schon mal eine Person ausgebildet, die halt auch das an die nächste Generation weitergibt und die nach uns kommen, lernen, es ist möglich, zusammenzuarbeiten und ein gutes Miteinander zu pflegen.
Ja. Das war doch jetzt ein schönes Schlusswort. Lunja, ich danke dir. Das war sehr, sehr spannend, dir zuzuhören. Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und eben für diese ganzen Dinge, über die ich jetzt wahrscheinlich auch noch einfach ein bisschen länger nachdenken werde. Und ich denke, viele unserer Hörerinnen und Hörer auch.
Vielen Dank, Katharina, für deine ganz tollen Fragen, die mich auch mal in eine andere Richtung haben nachdenken und erzählen lassen.
Ja, und wenn euch diese Folge so wie mich sehr berührt hat und ihr selbst gerade auf dem Weg seid, in der Führung neue Wege zu gehen, dann überlegt euch doch auch, Teil von Nushu zu werden. Denn Leadership braucht mehr Austausch und Haltung und Sisterhood. Und mehr Infos bekommt ihr wie immer in den Shownotes. Und damit bis zur nächsten Folge.